was ist das gefährlichste Tier in Deutschland? Die Zecke. Jeder denkt an Wölfe und sonst was. Aber das gefährlichste Tier in seiner Auswirkung ist eben die Zecke.
Ja, und damit hallo zu einer neuen Folge vom Fitmacher, der Podcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Timo Teichler und begrüße auf meinem Bildschirm Professor Dr. Süß, anerkannter Experte auf dem Gebiet der Zecke.
Ja, guten Tag, Herr Teichler, ich freue mich.
Sie sammeln jedes Jahr Zecken in Risikogebieten ein. Vorab die Frage, wie viele Zeckenstiche hatten Sie denn schon in Ihrem Leben?
Also das ist peinlich, was ich jetzt sage.
Oh.
Ich habe so gut wie nie einen Zeckenstich.
Nein, das gibt's doch nicht. Ehrlich?
Ich bin geimpft, ja. Das ist alles in Ordnung.
Okay.
Aber mich mögen sie nicht. Die Zecken selektieren uns auch unter anderem nach der Schweißzusammensetzung. Und da gibt es eben hinsichtlich des Schweißes attraktive Menschen und weniger attraktive Menschen für die Zecke. Und ich gehöre für die Zecken offensichtlich zu den wenig attraktiven Menschen.
Ja, mir geht's auch so. Also ich habe bis jetzt auch noch keine Zecke auch überhaupt nicht in meinem Körper entdeckt. Manchmal hat man dann schon, ach, was ist das denn? Und dann findet man die auf dem Bein und nimmt sie runter oder so. Aber habe ich bis jetzt auch noch nicht gehabt.
Ja. Aber wie gesagt, da sind auch umfangreiche Forschungsarbeiten gemacht worden. Welche Inhaltsstoffe des Schweißes spielen eine Rolle? Das macht man nicht zum Selbstzweck, diese Untersuchungen, sondern man versucht hier entsprechend dann auf dieser Basis dieser Forschungsarbeiten zeckenabwehrende Mittel zu entwickeln.
Ja, wie wir uns vor den Zecken schützen können und warum wir das auch sollten, was die an Krankheitserreger übertragen können und warum das für uns als Menschen gefährlich werden kann, darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Vorab, Herr Professor Dr. Süß, vielleicht mal zur Einordnung. Sollten wir grundsätzlich irgendwie Angst vor Zecken haben?
Ich möchte mal kurz sagen, nicht grundsätzlich Angst vielleicht, da wir hinsichtlich von Abwehrstrategien gegenüber Zecken ganz viel wissen. Und wenn wir das, was wir wissen, berücksichtigen, müssen wir diese Tierchen ernst nehmen, aber wir müssen keine Angst vor ihnen haben.
Das ist ja schon mal gut.
So. Mhm.
Gefühlt, für mein Verständnis, wird das immer mehr, dass vor Zecken gewarnt wird. Wie bewerten Sie das?
Also zunächst mal ist das gut und das hat auch schon eine Menge gebracht, sag mal, im Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung, auf diese Gefahr regelmäßig aufmerksam zu machen und diese Gefahren eben realistisch einzuschätzen. Die Zecken sind ernst zu nehmen, sind umfangreich da in den Habitaten, in den Biotopen, aber sie sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich aktiv. Und das wieder hängt von der Wetterlage ab, insbesondere natürlich von den Temperaturen, von der Feuchtigkeit. Und bei Temperaturen ist die am Boden oder in der bodennahen Schicht wichtig. Das bestimmt den Lebensrhythmus der Zecken. Das heißt, prinzipiell, die Zecke kann nicht einschätzen, ob wir Menschen gerade den Frühling feiern oder den Sommer haben oder Herbst oder Winter. Sie hat ihre Chemosensoren, sie hat ihre Temperaturfühler, die ihnen, den Zecken sagen, was ist jetzt hier los? Und prinzipiell ist es so, dass bei einer Temperatur am Boden, sagen wir zwischen 4, 5, 6 Grad, die Zecke aktiv wird. Und im Prinzip rund ums Jahr. Und da aber auf der anderen Seite peu à peu die Temperaturen steigen, nimmt auch die Zeckenaktivität zu unterschiedlichen Jahreszeiten zu. Das muss man einfach im Hinterkopf haben. Und die Zecke hat ein anderes Problem, wenn sie optimale Temperaturen hat in der Umgebung, aber auf der anderen Seite eine extreme Trockenheit, das ist der größte Feind der Zecke, entgegensieht, dann ist sie auch wenig aktiv. Also es ist ein ganzes Gemisch oder eine ganze Kaskade von Umweltreizen, die das Leben der Zecke oder die Aktivität der Zecke bestimmt.
Ist die Zecke an sich jetzt nicht gefährlicher geworden, sondern es wird halt nur häufiger gewarnt, so jedenfalls in meiner Wahrnehmung, weil sie stärker aktiv ist als sonst.
Ja. Und wenn jetzt, sagen wir mal, extreme Trockenheitsperioden sind, dann sterben natürlich auch Zecken ab. Und wenn wir auf der anderen Seite im Winter, was ja kaum noch vorkommt, schauen Sie sich diesen Winter an, wenn wir längere Zeit einen Winter haben, wo kein Schnee liegt und ein kahler Frost, sagen wir mal, minus 10, minus 20 Grad längere Zeit herrscht, dann gehen auch Zecken unter. Wenn aber Schnee liegt, dann kann oben auf der Schneedecke können minus 30 Grad sein. Die Zecke ist geschützt unterhalb der Schneedecke und kann diesen Winter oder diese Zeit, wo das so passiert, wunderbar überstehen. Zecken muss man ernst nehmen. Zecken gibt es reichlich, aber in unterschiedlichen Aktivitätsphasen.
Ich habe ja gelernt, man redet nicht von einem Zeckenbiss, sondern von einem Zeckenstich. Wenn Sie sagen, die Zecke ist als solches ein bisschen aktiver als sonst, bedeutet das ja, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich mal eine auf meinem Körper antreffe, ne?
Also das ist richtig, was Sie sagen, Zeckenstich und nicht Zeckenbiss. Sie haben keine Beißwerkzeuge, sondern Sie haben ein lanzettförmiges Mundwerkzeug, was Ihnen die Möglichkeit gibt, die Haut aufzuschneiden und dann in einen Stichkanal das Mundwerkzeug zu versenken. Und dann saugt sie Blut und gibt Wasser wieder ab in den Wundkanal. Und das bedeutet, dass bei diesem Ausschwemmen von Wasser auch Erreger, die die Zecke zum Beispiel in ihren riesig großen Speicheldrüsen hat, in diesen Wundkanal, also sprich in den Körper des Wirtes, Tier, Mensch oder Ähnliches, eindringen kann.
Und welche Krankheitserreger kann sie dann mitbringen? Also was kann mir als Mensch gefährlich werden?
Was wir jetzt besprechen, betrifft im Prinzip diesen sogenannten gemeinen Holzbock, der, sagen wir mal, mehr als 90% aller Erkrankungen beim Menschen in unseren Breiten hervorruft. Es gibt noch andere Zecken. Es gibt auch Zecken, die neuerdings eindringen aus Anatolien oder aus Nordafrika oder ähnliches. Das lassen wir jetzt mal beiseite. Also der Holzbock ist unser, Anführungsstrichen, Hauptfeind oder wir sind der Hauptwirt von ihm. Und das, was übertragen wird erstmal, das ist generell dort, wo der Holzbock auftritt, dort kommt erstmal die Leimborreliose vor. Also diese bakterielle Erkrankung, die ja in einem hohen Prozentsatz mit einem Erythem, also einer örtlichen Rötung an der Einstichstelle beginnt und dann eine fieberhafte Erkrankung ist, verschiedene Organe befällt und antibiotisch behandelbar ist. Und auf der anderen Seite in Deutschland, in vielen, vielen weiteren Ländern wird dieses sogenannte FSME-Virus übertragen, das Virus der Frühsommer-Meningoenzephalitis. Wie der Name schon sagt, ist das eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, insbesondere natürlich der Hirnhäute, aber bei schweren Verläufen auch des Gehirns. Und diese Erkrankung ist eben, da ist zwar eine Impfung vorhanden, die wunderbar funktioniert, aber da muss man vorher geimpft sein, wie bei allen normalen Impfungen. Und sie ist nicht behandelbar. Das sind die Haupterreger, die übertragen werden. Aber es gibt Zecken, die mehrere Dutzend verschiedene Erreger auch in sich tragen, die auch bei einem Zeckenstich übertragen werden können. Aber die sind in deutlich geringerer Bedeutung zu sehen.
Lassen Sie uns ich nenne sie jetzt mal zwei klassischen Krankheitserreger beziehungsweise Krankheiten, Verläufe, die es gibt, nochmal durchgehen. Also Borreliose, wie merke ich es? Was hat das zur Folge?
Ja, die Zecke sticht und überträgt, anders als beim FSME-Virus, erst in der Regel nach Stunden diesen bakteriellen Erreger. Das sind so schraubenförmige Bakterien. Das, was Sie als erstes merken, in unseren Breiten haben wir also im Negativen eine schöne Sache, dass fast 90% unterschiedlich in den Regionen, hier in Thüringen bei uns sind es 86, 87% der Infizierten, die beginnen diese Erkrankung mit einem sogenannten Erythem. Das ist eine lokale Rötung, also eine flächenhaft sich ausbreitende Rötung. In diesen Gebieten sind solche Borrelien vorhanden, die sich dort vermehren. Und das sieht man einfach. Also es ist nicht eine kleine, sagen wir mal, 5 mm, 10 mm große Rötung, sondern es breitet sich hier flächenhaft eine Rötung aus. Das Fiese an der Sache ist, diese Rötung merken Sie im Prinzip, wenn Sie sie nicht sehen, nicht. Das brennt nicht, das juckt nicht. Diese Rötung kommt und geht, wenn sie zum Beispiel bei einem Single auf dem Rücken abläuft, völlig unbemerkt. Wenn sie aber gesehen wird, Partner soll die Rückfront nach Spaziergängen und so weiter auch inspizieren, dann ist die also leicht behandelbar mit Antibiotika und das Problem kann gelöst werden. Wenn man das aber nicht erkennt, dann schleicht sich quasi diese Erkrankung ein und es kommt zu einer Ausbreitung dieser Bakterien. Es gibt dann Möglichkeiten von Gelenkerkrankungen, auch von Erkrankungen des zentralen Nervensystems, in seltenen Fällen auch eine Herzbeteiligung oder eine Augenbeteiligung. Und das ist alles nicht besonders schön. Und je länger man diese Dinge nicht bemerkt, umso schwieriger wird es, diese Antibiotikatherapie erfolgreich voranzutreiben. Das ist also die Krux.
Ist es denn irgendwann dann geheilt oder kann es sein, dass es sich immer weiter im Körper noch versteckt hält und irgendwann nochmal wieder ausbricht? Das habe ich auch schon mal gehört.
Ja, naja, wieder ausbricht. Also es kann diese Erkrankung sich chronifizieren. Mhm. Das heißt, wenn sie nicht gesehen wird, wenn sie nicht behandelt wird, wird das quasi immer schlimmer, indem die Absiedlung dieser Bakterien in bestimmte Organe oder Organsysteme erfolgt. Und irgendwann ist sie auch, da streiten sich natürlich noch die Gelehrten, irgendwann ist auch die Behandlungsmöglichkeit mit Antibiotika fast erloschen. Also da gibt es noch Differenzen in der Bewertung. Das, was passiert ist, anders als bei einer Viruserkrankung oder anders bei der FSME, um mal schon vorzugreifen, wenn Sie eine FSME, die kann auch leicht, aber auch schwer klinisch verlaufen, wenn Sie sie aber hinter sich gebracht haben als Ungeimpfter, sind Sie lebenslang immun. Bei der Borreliose ist das deutlich anders, da wir 4 respektive 5, es wird auch im Moment über bis zu 6 verschiedene Bakterien, also Unterarten letztendlich von den Borrelien gibt, können Sie nach einer ausgeheilten Borreliose durchaus beim nächsten Spaziergang sich eine neue Zecke einfangen. Die hat eine andere Borrelienart in sich, überträgt die und trotzdem sie gegen den ersten Erreger quasi über eine gewisse Zeit immun sind, kann diese zweite wieder manifest werden. Und die FSME, Frühsommer Meningoenzephalitis, kann also, wie gesagt, dass die Hirnhäute befallen, das Gehirn, aber auch in schweren Verläufen die Rückenmarksnerven befallen. Und das kann dann auch bei schweren Verläufen zu Lähmungen führen, bis hin zu einer beatmungspflichtigen Erkrankung und in ganz seltenen Fällen auch zum Tode.
Ist das bei FSME auch so, dass ich die ähnlichen Anzeichen habe oder Rötungen wie bei Borreliose?
Also diese Rötung gibt es nicht.
Okay.
Bei der FSME ist der Verlauf etwas anders. Sie merken es zunächst gar nicht. Ich gehe jetzt von Ungeimpften aus. Die erste Phase ist, wenn ich sage, Sie merken es gar nicht oder Sie haben das Gefühl, dass Sie so eine leichte Grippe durchmachen. Sie fühlen sich abgeschlagen, leichtes Fieber, haben auch mal Kopfschmerzen. Es ist aber alles nicht so schlimm. Und das ist wiederum zum Glück bei 70-80% der mit dem Virus infizierten Patienten dann auch schon erledigt. Dann ist quasi die Klinik erledigt. Bei einem bestimmten Prozentsatz kommt es dann zu einem Intervall, wo man auch der Meinung ist, jetzt habe ich es geschafft. Der Schnupfen oder diese grippale Geschichte ist weg. Man wiegt sich in Sicherheit und dann kommt es zu einer zweiten Phase des Verlaufs. Und die ist dann deutlich schwerer. Und dann kommt es zu hohem Fieber und zu den Dingen, die wir schon angesprochen haben, also zu schweren Verläufen, bis hin eben zu Lähmungserscheinungen und Das ist wiederum sehr unterschiedlich bei Kindern und Erwachsenen.
Weiß man, ob irgendwie Kinder mehr Zeckenstiche haben, weil die irgendwie mehr im Rasen spielen, im Wald unterwegs sind?
Da ist mir ehrlich gesagt eine Statistik nicht bekannt jetzt aus dem Hut, aber Kinder sind natürlich schon durch ihre Körpergröße bewegen sie sich ja hauptsächlich in Regionen, wo Zecken viel vorkommen. Aber da ist es noch wichtiger, also kann man gar nicht so werten, aber dass die Mama oder der Papa nach den Aufenthalten im Freien und insbesondere natürlich in Risikogebieten die Kinder sehr genau absuchen. Und das ist wirklich die halbe Miete in der Abwehr.
Ja, und Impfen hilft, das hatten Sie vorhin schon angesprochen. Die Heimatkrankenkasse bietet da ein Kinderbonusprogramm an, bei dem eine Vielzahl von Vorsorgemaßnahmen belohnt werden. Also da reicht aber auch schon eine Maßnahme aus, um in den Genuss eines Bonus zu kommen. Beispielsweise auch das Impfen gehört dazu. Teilnehmen können alle bei der Heimatkrankenkasse Versicherten. Kinder von 1 bis 15 Jahren. Alle Infos dazu packe ich euch in die Beschreibung zu dieser Folge, wie ihr das gewohnt seid. Aber Herr Professor Dr. Süß, erklären Sie das mit dem Impfen nochmal gegen FSME. Wie läuft das ab? Muss ich das explizit beim Arzt sagen? Ist das irgendwo mit beigemischt in irgendeiner Standardimpfe? Wann muss ich das machen? Wie häufig? Erklären Sie es mal bitte.
Sie kriegen das nicht irgendwo, irgendwo mit, diese Impfung. Die hängt nicht irgendwo in einem Cocktail mit drin. Sie müssen wirklich gezielt, genau wie Sie sagen, eine FSME-Schutzimpfung durchführen. Und zwar auch, da hilft Ihnen natürlich jeder Impfarzt und erinnert Sie auch, wenn Sie eingecheckt sind. Erstmal prinzipiell ist diese Impfung auch von der STIKO empfohlen für Menschen, die in FSME-Risikogebieten leben, sehr viel in der Natur sind und nicht nur für Menschen, die in den Risikogebieten, die wir vielleicht noch besprechen werden, leben, sondern eigentlich gibt es auch außerhalb der Risikogebiete immer wieder Einzelerkrankungen an FSME. Sie müssen also gezielt geimpft werden und das wiederum muss man quasi auch im Kalender begleitend vermerken. Es gibt eine Grundimmunisierung und es gibt eine sogenannte
Kommt mir alles
Auffrischungsimmunisierung,
bekannt
sogenannte
vor.
Booster, Corona, ne?
Ja.
Genau. Und die Grundimmunisierung besteht aus drei Spritzen und dann je nach Alter des Probanden nach 3 oder 5 Jahren muss dann aufgefrischt werden. Und dann sind sie optimal geschützt. Und ich habe also keinerlei Aktien von irgendeinem Impfstoffhersteller, aber ich kenne die Szene seit 30 Jahren und es gibt praktisch keine antivirale Impfung, die besser funktioniert als die FSME-Impfung. Also Sie haben eine Feldimmunität von 98%. Sie müssen nur nicht zum Impfen gehen, wenn Sie eben eine klinische FSME überstanden haben.
Ja, ansonsten würde ich ja sagen, macht das Impfen durchaus Sinn, gerade wenn ich in einem Risikogebiet wohne, weil wenn die Folge irgendwie Gehirnhaut oder Hirn- oder Rückenmarksentzündungen sind, stelle ich mir das
Ja.
nicht so lustig vor, ne?
Absolut recht. Also das sollten Sie noch mal laut wiederholen. Eine ganz wichtige Botschaft. Und Sie haben noch einen Vorteil. Nach einem Zeckenstich, es gibt das Phänomen des sogenannten Fieber nach Zeckenstich. Da wissen Sie jetzt noch nicht, was hat Ihnen die Zecke hier eingebrockt. Wenn Sie aber gegen FSME optimal geimpft sind, können Sie sagen, die kriege ich jetzt nicht, sondern es kann eigentlich nur eine Borreliose oder eine andere durch Zecken übertragene Erkrankung sein. Also das hilft Ihnen auch in der oder auch dem Arzt im Finden der Diagnose, was oft nicht so ganz einfach ist.
Ja, ich denke mir jetzt, Mensch, so ein kleines Tier kann so viel mit meinem großen Körper machen. Das ist ja schon in der Proportion her gesehen ja auch schon verrückt, dass so ein kleines Zeckentier, was natürlich auch groß werden kann, wenn es ordentlich Blut gesaugt hat. Aber ich finde es dann immer auch beeindruckend, erschreckend, was die Anführungsstrichen anrichten kann, ne?
Absolut, absolut d'accord. Es gibt ja auch so Äußerungen von sagen wir mal, Leuten, die sich um die Gesundheit im weitesten Sinne der Bevölkerung kümmern. Da ist ja auch ab und zu mal in Publikationen steht drüber, was ist das gefährlichste Tier in Deutschland? Doppelpunkt, die Zecke. Jeder denkt an was weiß ich, an Wölfe und sonst was. Aber das gefährlichste Tier in seiner Auswirkung ist eben die Zecke.
Und die trägt die Krankheitserreger automatisch in sich oder holt die sich bei einem Reh, bei einem Hasen oder bei wem auch immer? Ja. Oder wie ist das?
Das ist eine außerordentlich interessante Frage. Könnten wir jetzt eine Stunde drüber diskutieren. Die haben wir nicht, die Zeit. Aber in kurzen Worten, es gibt zwei Wege. Der eine Weg ist, wenn dieses Zeckenweibchen bereits mit Virus zum Beispiel infiziert ist, wird auch ein gewisser Prozentsatz Virus also weitergegeben. Aber das ist ein geringerer Prozentsatz. Das andere läuft so ab, wie Sie es gerade angedeutet haben, dass eben, wenn die Zecke, wir sind ja als Mensch ein, sag mal, im biologischen Leben der Zecke eine Nebensächlichkeit als Wirt. Hauptwirte sind ja zum Beispiel Mäuse, Kleinsäuger und Ähnliches. Und wenn die infiziert sind mit dem Virus und gerade in ihrem Blutkreislauf das Virus vermehren und wenn dann Zecken saugen, dann nehmen die natürlich mit dem Blut das Virus auf oder auch die Borrelien. Und dann wird das weitergegeben. Das ist der Hauptübertragungsweg. Und wenn Sie die Zecke, wenn sie angesaugt ist, sofort entfernen, können Sie das Risiko etwas minimieren. Ich will nur die Botschaft sagen, nicht warten, bis man morgens zum Arzt geht, wenn eine angesogene Zecke entdeckt worden ist, sondern auch nicht um 3 in die Notaufnahme gehen, sondern dann einfach klar die Dinge tun, die jeder Mensch tun kann, mit einer gut schließenden Pinzette die angesogene Zecke etwas hin und her hebeln und herausziehen oder mit einer sehr effektiven Zeckenkarte die Zecke entfernen. Und das hilft einfach.
Vielleicht zum Verständnis für viele, die so gar keine Vorstellungskraft davon haben, wo man einer Zecke begegnet. Sie fallen nicht von Bäumen, die Zecken, sondern ich finde sie im hohen Gras. So habe ich das zumindest in Erinnerung.
Ja. Also die Zecke, kurz zu dem Lebenslauf oder dem Biorhythmus. Hm. Das Weibchen legt die Eier ab. Es entstehen kleine Larven. Die Larven saugen einmal Blut, werden zu Nymphen und die Nymphen saugen einmal Blut und werden zu erwachsenen Tieren. Wir werden am meisten von dieser mittleren Phase, also von den sogenannten Nymphen, attackiert. Und die, wie Sie schon gesagt haben, die leben auf dem Boden, im Gras oder auch schon, sagen wir, in krautigen Schichten auf Sträuchern. Die sitzen dort an den Grasspitzen oder an den Blattenden, strecken ihre Vorderbeine auseinander nach vorn und analysieren, ob ein Wirt kommt oder nicht. Und werden dann, wenn der Wirt vorbeigeht, wir als Mensch oder ein Reh oder ein Hase, werden abgestreift. Das passiert in Bruchteilen von Sekunden. Und dann suchen sie auf dem Körper des Wirtes, zum Teil sehr lange, den Platz, der günstig ist zum Einstechen. Und das ist auch eine Phase, die wichtig ist für die Abwehr. Da sie zum Teil 3-4 Stunden suchen, ist es also wichtig, wenn wir von Waldspaziergängen kommen, sich wirklich gleich auszuziehen, den Körper abzusuchen und die Zecke, ehe sie einsticht, zu entfernen. Das ist sehr, sehr effektiv, dass man nicht erst ihnen Gelegenheit gibt, da einzustechen. Da kann man das Risiko deutlich minimieren.
Und dann suche ich nicht nur am Bein, sondern ich sollte am ganzen Körper suchen, ne?
Ja, die Haupteinstichstellen sind bei Kindern zum Beispiel am Haareinsatz. Die Zecke sucht Gebiete am Körper aus, die dünnhäutig sind, wo es Feuchtgebiete sozusagen gibt, also unter den Achseln, im Schrittbereich, aber auch in den Ellenbeugen und so weiter. Da ist sie unterwegs.
Hilft dann Duschen?
Ein bisschen. Das Absuchen und das Entfernen angesogener ist wichtig. Aber eine angesogene Zecke, die richtig im Saugprozess ist, die kriegen sie auch mit Duschen nicht runter.
Ja, okay.
Also die muss man dann schon mit einer Pinzette abzupfen. Ja.
Aber ansonsten würde ich mir vorstellen, wenn die eher auf meinem Körper so unterwegs ist und sich gerade noch eine Stelle sucht und ich jetzt nicht nur eine Minute, sondern einen klassischen Duschdurchgang verbringe, dass ich die dann schon irgendwie abspüle, ne? Auch wenn ich mich einschäume oder so.
Genau. Ja.
Mhm. Jetzt haben wir über die zwei klassischen, nenne ich sie mal, Krankheitserreger gesprochen, die eine Zecke übertragen kann. Ich habe auf meinem Zettel aber noch Anaplasmose und Ehrlichiose auf dem, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, auf dem Zettel stehen.
Ja, perfekt.
was hat es damit auf sich? Sie haben es jetzt von sich selbst nicht angesprochen, also vermute ich mal, Sie haben es auch eingangs gesagt, sind nicht so verbreitet andere Krankheitserreger.
Ja,
aber kann durchaus auftreten und führt zu was?
Das führt auch zu fieberhaften Erkrankungen. Und das sind besondere Bakterien, zum Teil auch intrazellulär sich vermehrende Bakterien. Die spielen sowohl in der Veterinärmedizin als auch in der Humanmedizin eine gewisse Rolle. Aber im Vergleich zu der Masse der Erkrankungsfälle bei Borreliose und FSME ist es also deutlich geringer, was da das Risiko angeht. Und es kommt noch dazu, es gibt sogar auch noch die Möglichkeit, dass neben Viren und Bakterien einzellige Parasiten übertragen werden, also zum Beispiel die Babesien. Das ist also auch eine Erkrankung von Tier und Mensch, die selten auftritt, aber die vorkommt. Und die deswegen auch oft beim Suchen nach der Diagnose übersehen werden.
Und welche Anzeichen haben jetzt die Anaplasmose und Ehrlichiose? Also hat man da auch Krämpfe oder?
Es sind fieberhafte Erkrankungen. Also man bekommt zum Teil hohes Fieber und das ist eben dann auch schwierig für die Mediziner hier weiterzukommen über Diagnostik der Borreliose, über Diagnostik der FSME, dann was ist es sonst noch? Und es gibt sogar eine Möglichkeit, das nennen wir Fieber nach Zeckenstich, wo wir weder an eine Zecke denken, weil wir sie gar nicht gesehen haben. 60% aller Zeckenstiche werden beim Menschen nicht bemerkt. Das ist das Fiese, dass die Zecken in ihrem Speichel auch schmerzstillende Mittel haben. Die wollen ja nicht erwischt werden beim Blutsaugen. Die wollen ja in aller Ruhe ihre Blutmahlzeit zu Ende bringen. Deswegen hat die Evolution das so hier entwickelt. Und dass man zunächst erstmal gar nicht an Zecken denkt.
Richtig schützen kann ich mich vor einem Zeckenbiss aber grundsätzlich nicht. Also oder gibt es da auch so Sprays?
Ja, das gibt es auch für Zecken. Und da muss man aber sehr sorgfältig hinschauen. Da haben wir zum Glück die Stiftung Warntest. Die Bewertung ist da schon mit einzubeziehen, ob man diese kauft und anwendet, weil es sehr viele Mittel gibt, die nicht funktionieren, die von der Stiftung Warntest so positiv beurteilten Substanzen, die sollte man auch wirklich anwenden und die helfen auch deutlich.
Ich fand es sehr, sehr wichtig, dass wir darüber gesprochen haben, was so ein kleines Tier mit unserem Körper alles anrichten kann. Man muss natürlich auch dazu sagen, eine Zecke kann einen auch stechen, ohne dass man eine der Krankheitserreger in die Blutlaufbahn gespritzt bekommt, sage ich es mal. Ne?
Absolut wichtiger Hinweis, um das noch zu streifen. Gut, dass Sie das angetippt haben. Die Zecken, also Ixodes ricinus, mit denen wir hier umgehen, diese Zecken haben in der Regel zwischen unter 1% bis in seltenen Fällen 5% und mehr sind die befallen mit diesen Viren, mit dem FSME-Virus. Also die, sagen wir mal, 95% bis 99% aller Zecken haben dieses Virus nicht. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Bei der Borreliose ist das deutlich anders, weshalb man also auch eine Borreliose eher bekommt als eine FSME. Ganz unabhängig davon, dass es gegen die eine Erkrankung einen Impfstoff gibt und gegen die andere nicht.
Aber das war gut, dass wir das am Ende nochmal festgehalten haben, dass man nicht generell bei einem Zeckenstich in Panik verfallen sollte. Rausmachen ist wichtig, sollte man auf jeden Fall, das haben Sie ja auch gesagt, aber heißt jetzt nicht, dass man direkt irgendwie Borreliose oder an FSME erkrankt. Ne?
Ja, glaube ich, das ist ein wichtiger Hinweis.
Ja, dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor Dr. Süß. Bleiben Sie weiter stichfrei. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen, Herr Teichler. Nettes Interview. Mach's gut. Tschüss.